Ja, ihr Lieben, als ich über die Predigt mit Margit gesprochen habe, da hat sie gesagt, nee, ist das nicht was schwierig, ist das nicht ein zu schwieriges Thema, als dass du das vorträgst, dass die Geschwister das verstehen? Aber ich denke, das Thema, das ich im Laufe der Monate erarbeitet habe, ist zwar schwierig, aber bringt einfach auch die Größe unseres Herrn wieder hervor, dass er, ich will sagen in Anführungsstrichen, uns nicht nur errettet hat, sondern dass er für uns tätig ist, jetzt im Alltag jeden Tag, nicht jeden Tag, sondern Tag und Nacht ständig für uns da ist. Und die Idee dazu bekam ich durch den Besuch von Herbert Martin, als der hier war im Sommer. Und der zitierte aus dem Hebräerbrief, aus Hebräer 7, einen Vers, der mir einfach nachgegangen ist und mit dem ich mich dann wirklich ausgiebig beschäftigt habe. Und der Text ist, ja, der ist schon eingeblendet, danke. Ein solcher hoher Priester geziemte uns. Einer, der durch und durch heilig und ohne Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Geziemte uns. Was bedeutet geziemen in diesem Zusammenhang? Wer versteht eigentlich das Wort geziemen? Ich denke, die Jungen, die verstehen das überhaupt nicht und ich musste auch mich da noch schwer einarbeiten, damit ich verstehen konnte, was bedeutet geziemen eigentlich? Das geziemt ist ja ein veraltetes Wort, das heute praktisch gar nicht mehr benutzt wird. Das bedeutet aber, was jemanden aufgrund seiner Stellung und Eigenschaft zukommt. Was einem oder was jemanden aufgrund seiner Stellung und Eigenschaft zukommt. Ein solcher hoher Priester, geziemte uns? In welche Stellung sind wir denn überhaupt? Welche Stellung haben wir denn überhaupt? Es ist ja hier die Rede von unserem verehrten Herrn Jesus Christus. Und der als hoher Priester geziemte uns? Im Laufe der Predigt hoffe ich dazu, eine Lösung anbieten zu können. Der zweite Punkt ist, wir singen ja häufig und gern, dass der Herr, dass unser Herr König ist. Hier im Hebräerbrief, da wird er uns als hoher Priester beschrieben. Wie passt das eigentlich zusammen? Hoher Priester und König. Das ging nach dem jüdischen Gesetz überhaupt nicht. Wer König ist, der konnte nicht auch Priester sein. Auch hier werde ich versuchen, im Laufe der Predigt eine Erklärung zu finden. Jesus Christus, unser hoher Priester. Über dem Kreuz unseres Herrn auf Golgatha, da ließ Pilatus ein Schild anbringen, auf dem zu lesen war, Jesus von Nazareth, König der Juden. Jesus Christus war der angekündigte König Israels, der Sohn Davids aus dem Stamme Juda. Er ist nicht nur der König Israels, sondern auch König der Könige und Herr über alle Herren der Erde. So beschreibt ihn die Offenbarung. Jesus Christus ist König. Doch gerade mit dieser Stelle, da tut sich ja ein Problem auf. Wenn Jesus Christus der verheißene messianische König ist, wie kann er dann ein Opfer für Sünden bringen, das vor Gott und auch vor Israel Gültigkeit haben kann? Wie kann er Sünden vergeben? Der Herr Jesus berief sich immer wieder in der Bibel. Und das können wir nachlesen. Und es ist interessant, das nachzulesen. Der Jesus, der berief sich immer wieder auf Mose und die Propheten. Er sagte, auf dass die Schrift erfüllt würde. Gott hatte aber durch Mose und durch die Propheten eine ganz klare Teilung vorgesehen. Das Amt des Königs war an den Stamm Juda und an das Haus David gebunden. Das Priesteramt war an den Stamm Levi und an das Haus Aaron gebunden. Ja, Jesus Christus konnte König sein, weil er aus dem Stamm Juda, aus dem Haus David, aber er stammte nicht vom Stamme Levi und konnte somit nicht zugleich Priester sein, um zwischen Gott und dem Menschen zu vermitteln, ein gültiges Opfer zu bringen, Sünden vergeben oder priesterliche Fürbitte tun. Stimmt das? Ist das wirklich so? Gott kannte dieses Problem schon vor Grundlegung der Welt an. Und er hat im Verlaufe der Geschichte die Weichen so gestellt, dass die Königs- und Priesterlinie auf wunderbare Weise in der Person des Messias Jesus Christus zusammenfließen würde. In Übereinstimmung mit Mose und den Propheten, kurz gesagt mit den Schriften, wurde ein göttlicher Plan ausgeführt. Der Schlüssel zur Ausführung dieses Planes ist in dieser geheimnisvollen Person des Priesterkönigs Melchisedeks gebunden, der uns im Alten Testament in der Geschichte Abrahams begegnet. Kannst du bitte die zweite Folie bringen? Das kann man nachlesen in 1. Mose 14. Im Neuen Testament berichtet der Hebräerbrief über ihn, Hebräer 7, 1 bis 4. Was wissen wir denn von Melchisedek? Er war, wie es in der Schrift heißt, König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Als Abraham siegreich vom Kampf gegen die Könige zurückkehrte, ging, so wird uns berichtet, Melchisedek ihm entgegen und segnete ihn. Und Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und König von Salem bedeutet König des Friedens. Ansonsten wird von ihm nichts mitgeteilt. Kein Vater wird erwähnt, keine Mutter, kein Stammbaum, kein Anfang und kein Ende seines Lebens. Er, der dem Sohn Gottes gleicht, bleibt sozusagen Priester für immer auf ewig und ewig. Die Bibel berichtet, dass die Könige von Sodom und Gomorra durch eine Allianz unter Führung von König Kedor Laomer besiegt wurden. Es wurden viele gefangen damals gemacht und große Beute. Einer der Gefangenen war Lot und seine Familie. Abraham griff diesen siegreichen König mit seinen Leuten an und Gott schenkte ihm den Sieg. Im Anschluss an diesen Sieg taucht plötzlich, wie aus dem Nichts, dieser geheimnisvolle Melchisedek auf. 3,1 vielleicht jetzt. 1. Mose 14, 18 bis 20, auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein. Er war Priester Gottes des Höchsten. Er segnete Abraham mit den Worten: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gepriesen sei er, der höchste Gott, der dir den Sieg über deine Feinde gegeben hat. Da gab Abraham ihm den zehnten Teil von allem, was er dem König den Königen abgenommen hatte. Der Hebräerbrief zeigt, dass Melchisedek übersetzt wird mit Melech, König, und Zedek, Gerechtigkeit, König der Gerechtigkeit. Melchisedek ist auch König von Salem, also der Stadt des Friedens des späteren Jerusalems. König der Gerechtigkeit und König des Friedens, wenn wir das hören, kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Unser Herr Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit und unser Friede. Melchisedek begegnen wir ohne den Nachweis eines Stammbaums, wie er sonst bei Patriarchen und besonders bei den levitischen Priestern nötig war. Die Bibel beschreibt ihn so, dass er ohne Vater und ohne Mutter, ohne Stammbaum ist und weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens hat. Und somit ist er ein ewiger Priesterkönig. Er reicht als Priesterkönig Abraham Brot und Wein. In Melchisedek begegnet uns ein Vorläufer auf den Priesterkönig Jesus Christus, der seinen Jüngern Brot und Wein reichte. Wir erinnern uns auch heute wieder daran, Brot und Wein. Melchisedek segnete Abraham, so wie unser Herr die Jünger segnete, bevor er gen Himmel fuhr. Melchisedek empfängt von Abraham den Zehnten und empfängt so als Stellvertreter und Priester Gottes des Höchsten den Zehnten, der Gott allein nur zusteht. Der Hebräerbrief zieht wichtige Schlüsse. So gleicht er, Melchisedek, dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Melchisedek ist ein Vorläufer auf unseren Herrn Jesus Christus. Somit kann Christus also ganz im Sinne des mosaischen Gesetzes in einer Person das Amt des Königs und das Amt des Priesters miteinander verbinden. Das Königsamt hat er im Sinne des Königstums nach David und das Priesteramt hat er nach der Melchisedekschen Priesterordnung, eine ewige Priesterordnung. Wer in dieser Priesterordnung steht, der braucht keinen Stammbaum und braucht nichts vorzulegen, das seine Abstammung von Aaron und Levi belegt. Jesus Christus ist König und Priester zugleich. Der königliche und die priesterliche Linie werden nach dem Vorbild des Priesterkönigs Melchisedek in seiner Person zusammengebracht. Aus jüdisch-orthodoxer Sicht könnte nun das Argument auch vorgebracht werden, dass die levitische Ordnung erst 500 Jahre nach dieser Begegnung im Königstal und dass das Gesetz dann eindeutig und abschließend geklärt würde. Sie wären später und stehen damit über dem Priestertum Melchisedeks. Doch der Hebräerbrief erklärt, warum die Priesterordnung nach Melchisedeks vor der levitischen Ordnung Vorrang hat. Melchisedek empfängt den Zehnten. Das ist die Leute, das heißt die Leviten, bekamen damals den Zehnten von den Israeliten. Melchisedek war im Gegensatz zu den Leviten ein ewiger Priester. Wenn ein unsterblicher Priester den Zehnten entgegennimmt, dann hat sein Priestertum Vorrecht vor der sterblichen Priesterschaft. Und weil Abraham den Zehnten von Melchisedek oder weil Abraham den Zehnten an Melchisedek gab, gab er auch indirekt den Zehnten an Levi. Das heißt, weil er von Abraham abstammt. Also, obwohl er noch geboren wurde, war er ja in dem Patriarchen. Das Priestertum Melchisedek steht also über dem levitischen Priestertum. Warum ich das alles so genau erkläre, wir kommen da nachher noch drauf, was das alles mit uns heute zu tun hat. Das ist ja eine Geschichte, die normalerweise die Geschichtsbücher der Juden interessant oder für die Geschichtsbücher der Juden interessant wäre. Aber wir kommen noch darauf, was das alles mit uns zu tun hat. Es steht ja nicht alles umsonst in der Bibel, sondern zu unserer Belehrung. Melchisedek segnet Abraham. Und niemand wird bestreiten, dass der segnet, über dem steht, der gesegnet wird. Gott segnet den Menschen und damit gilt das Prinzip, dass der Höhere den Geringeren segnet. Wenn nun Melchisedek Abraham im Namen des höchsten Gottes segnet, dann segnet er als der Höhere den Geringeren. Wenn Abraham als erster seines Geschlechtes gesegnet wird, dann werden mit ihm auch alle Nachkommen gesegnet. Auch hier zeigt sich, dass das Priestertum des Melchisedeks über das levitische Priestertum steht. Und ist das nicht einfach großartig? Wenn wir die Geschichte in der Bibel uns anschauen, dann denken wir, die Sachen, die können gar nicht zusammengehen. Das sind oft Linien, die nebeneinander herlaufen, wie so Eisenbahngleise, die sich nie treffen können. Aber Gott schafft das, dass sich die Sachen treffen, und zwar in der Person unseres Herrn. Ist das nicht großartig? Gott gelingt praktisch hier in dieser Geschichte die Quadratur des Kreises, weil er seinen Plan ausführt, wie er es sich vor Ewigkeiten vorgenommen hat. Wie kann der Messias also zugleich König und Priester sein? Nach dem mosaischen Gesetz scheint das zunächst ausgeschlossen. Die königliche Linie kommt von Juda, die priesterliche Linie von Levi. Die Psalmen allerdings, die verkünden oder die sprechen schon davon. Psalm 104, 110, Vers 4, das ist jetzt 3, 2, dass der König aus dem Hause David gleichzeitig ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks wird. Melchisedek erscheint erstaunlicherweise, wusste ich auch gar nicht, sehr häufig in der Bibel, und zwar sowohl im Alten Testament als in den Psalmen als auch im Neuen Testament. Die vom Gesetz ernannten hohen Priester sind schwache, mit Fehler behaftete Menschen, doch der, den Gott durch einen Eid zum hohen Priester eingesetzt hat, und das tat er lange, nachdem er das Gesetz gegeben hatte, ist sein eigener Sohn, ein für immer und ewig vollkommener hoher Priester. Hebräer 7, 28. Gott setzt mit dem Schwur aus Psalm 110, Vers 4 seinen eigenen Sohn, der ewig und vollkommen ist, als ewiger Hohepriester ein. Der Apostel schreibt in Hebräer 7, Vers 22. Dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus der Garant eines besseren Bundes ist. Vers 4. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, der mich da auf dieses Thema gebracht hat und mich sehr lange mit beschäftigt hat. Ein solcher hoher Priester geziemte uns einer, der durch und durch heilig und ohne Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat, einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Im Gegensatz zu den levitischen Hohenpriestern muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss nicht mit einem Opfer für eigene Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Es ist ja gerade uns modernen Menschen unerklärlich und sogar für viele ein unerträglicher Gedanke, dass sich ein anderer für uns opfern musste. Der Mensch hat sich in eine aussichtslose Lage manövriert. Durch seinen Ungehorsam gegenüber Gott und seine Sünden hat er sich selbst den ewigen Tod sozusagen zugezogen. Die Trennung von Gott ist auf ewig. Das ist die Hölle, die auch der zweite Tod genannt wird in Offenbarung. Jesus Christus ist der heilige und reine hohe Priester, der stellvertretend für uns das notwendige Opfer auf sich nahm, um für unsere Sünden zu zahlen. Er geht für uns in das Feuer des Kreuzestodes, damit wir die Hölle und den ewigen Tod nicht erleiden müssen. Gott hat den, der ohne jede Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. 2. Korinther 5, Vers 21. Jesus Christus ist der König der Gerechtigkeit. Er war ohne Sünde. Am Kreuz von Golgatha wurde er mit unseren Sünden beladen und erlitt die Strafe des Sünders. Er, der den Tod nicht hätte erleiden müssen, weil er der ewige Sohn Gottes war, ging freiwillig in den Tod. Kein levitischer Priester konnte solch ein Opfer bringen. Nur der ewige Priesterkönig konnte es. Er tat es, weil er uns lieb hat. Seine Liebe zu uns ist unendlich groß. Er nimmt unsere Ungerechtigkeiten auf sich und wir halten durch den Glauben seine Gerechtigkeit. Wir werden gerechtfertigt, als wenn wir nie etwas getan hätten. Der Priesterkönig Christus macht uns durch seinen Priesterdienst gerecht und stellt die ewige Gemeinschaft mit Gott wieder her. Christus hat als hoher Priester stellvertretend für uns die Höllenstrafe des Kreuzestodes getragen, damit wir leben konnten. Und geziemte uns? Was bedeutet nun geziemen in diesem Zusammenhang? Es geziemte uns. Wenn wir an uns, die Gläubigen, denken, die immer wieder sündigen, so haben wir einen hohen Priester wie unseren Herrn Jesus nötig. Aber geziemt ist ja nicht dasselbe wie nötig haben. Es stimmt, dass wir Gläubigen hier auf der Erde, die wir hier noch auf der Erde sind, den allerfähigsten hohen Priester im Himmel nötig haben, der für uns eintritt. Aber hier geht es um mehr, als was wir hier auf der Erde tagtäglich brauchen. Es geht hier nicht nur um das, was wir brauchen oder nötig haben, sondern um das, was uns geziemt, was zu uns passt, was zu unserem Status oder unserer Stellung als Priestersöhne oder Priestertöchter passt. Geziemt, ein veraltetes Wort, was jemanden aufgrund seiner Stellung oder Eigenschaft zukommt. Uns kommt so ein hoher Priester zu, heilig, untadelig. Und so ist es auch hier in unserem Vers. Wir als Menschen benötigen die hohe Priesterschaft Christi im Himmel. Aber vor allem passt seine erhabene hohe Priesterschaft zu der erhabenen Stellung, in die uns der Herr versetzt hat, als Söhne und Töchter Gottes. Dieses Wort geziemen bezieht sich in erster Stelle oder in erster Linie auf die Worte in Vers 25, die durch ihn Gott nahen. Hier wird von einer Gesellschaft gesprochen, von Priestern und Anbetern, die in der unmittelbaren Gegenwart Gottes verkehren dürfen. Und zu solchen passt ein erhabener Priester. Nächste bitte Bild. Wir haben den freien Zugang zu Gott. Dazu passt ein hoher Priester, der bei Gott ist. Wir sind berufen mit einer himmlischen Berufung. Dazu passt ein hoher Priester im Himmel. Wir dürfen mutig dem Thron nahen. Dazu passt ein Priester zur Rechten des Thrones. Als Gläubige hier auf der Erde, die leider immer noch sündigen, haben wir einen hohen Priester, der uns völlig erretten kann. Und als Priester und Anbeter geziemt uns ein vollkommener hoher Priester im Himmel. Wir haben einen hohen Priester im Himmel, dessen, so sagt die alte Elberfelder Übersetzung, dessen Genossen wir sind, steht in Hebräer 3, Vers 14. Aaron geziemte uns nicht, sondern der Erstgeborene vieler Brüder. Anders gesagt, der Vers 26, der lehrt uns, dass uns ein heiliger hoher Priester geziemt, weil wir so unheilig sind, sondern weil wir heilig geworden sind vor Gott durch ihn. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr in die Tiefen der Argumentation geführt. Ich möchte dann noch bitten, dass wir zum Abschluss, weil wir ja auch zu Königen und Priestern gemacht worden sind, das Lied 21 singen.